tatsächlich das erste Mal seit vielen, vielen Jahren, dass der Fleischkonsum in Deutschland angestiegen ist.
Was ist denn die Alternative zu einem Stück Rindfleisch?
Dass wir uns ein ganzes Ende weit gerader machen können im Rücken und nach vorne stellen können und sagen können, unsere tierischen Produkte sind einfach geil.
Ja, sind sie.
Ja, wir wissen das.
Ja.
Plan B. Ideen für die moderne Landwirtschaft. Mit Thomas Andresen vom Hof Baslund und Thilo von Donner vom Hof Breiteneiche. Gesponsert wird dieser Podcast von Wüstenberg Landtechnik, führender Partner in der Landtechnik in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Ein modernes Familienunternehmen mit einer klaren Firmenphilosophie. Getreu dem Slogan, bei uns in guten Händen. Und New Holland Deutschland, innovative Landtechnik seit über 125 Jahren.
Moin, liebe Freunde der gepflegten Familienunterhaltung, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Plan B, Ideen für die moderne Landwirtschaft. Ich sitze hier nicht alleine, bei mir natürlich wie immer Thilo. Moin Thilo.
Moin Thomas, du hast die Brille auf, habe ich meine auch mal aufgesetzt. Nein, nehme ich wieder auf.
Ich bin vorbereitet auf die heutige Folge und ein Optiker hat mal gesagt, so ab 40, da kriegen wir euch alle. Das scheint zu stimmen.
Mein Trauzeuge hat immer gesagt, die Brille nimmt das Dumme aus dem Gesicht.
Was hast du jetzt gesagt? Ja, schön, dass wir hier zusammenkommen können, um ein Thema zu besprechen, was mich ja ein Stück weit mit Genugtuung erfüllt, muss ich sagen, tatsächlich gerade, nämlich die Veränderung der Ernährungstrends. Protein ist zurück. Warum tierische Lebensmittel wieder Rückenwind bekommen?
Spannend. Ich hatte die Brille ja nur aus Deko-Zwecken aufgesetzt. Du bist halt vorbereitet.
Ja, tatsächlich ein bisschen. Ist natürlich auch ein Thema, was mich ja nun berufsbedingt auch jeden Tag quasi beschäftigt als Milch- und Fleischproduzent. Aber wenn ich sehe oder beobachte, wie sich die Ernährungstrends weg von einem moralisch aufgeladenen Verzicht hin zu mehr Genuss und gerade diese Proteintrends im Sportbereich entwickeln, dann ist das schon etwas, wo ich für meinen Betrieb zumindest ein ganzes Stück weit auch Perspektiven sehe oder positive Zukunftsaussichten daraus schöpfe. Und deswegen habe ich mir gedacht, das wäre vielleicht ein schönes Thema. Wir wollen ja positiv in die Zukunft blicken, mit dem wir uns hier mal beschäftigen können.
Ja, auch wenn das Ganze für mich jetzt tatsächlich ein bisschen ein Überraschungsthema ist, auf das du dich vorbereitet hast, ist es jetzt nichtsdestotrotz ein Thema, was mich persönlich auch extrem umtreibt, weil ich es wahnsinnig wichtig finde. Landwirtschaft und Ernährung sind untrennbar. Ich glaube, es ist ein Thema, was gesellschaftlich eine wahnsinnige Relevanz hat, was ganz, ganz viele Facetten hat, was aber auch viel Licht und Schatten birgt, muss man ganz ehrlich sagen. Und auch das in unterschiedlichen Perspektiven. Und ich bin gespannt, womit du einsteigen möchtest.
Erstmal finde ich dich als Gesprächspartner zu dem Thema ja wahnsinnig spannend, weil du ja oft genug schon erzählt hast, dass du derjenige bist, der bei euch einkauft. Und ich weiß aus unseren Gesprächen ja auch, dass du dich ja nun sehr, sehr viel auch mit Lebensmitteln und deren Zusammensetzung auch auseinandergesetzt hast schon.
Ja, das ist richtig. Also ich kaufe ein, ich sag's mal vorsichtig, nicht unbedingt aus Überzeugung, sondern weil meine Frau da einfach überhaupt keinen Bock drauf hat. Und um mir das, ich sag mal, vom Hals zu halten, mache ich das. Mich stört's nicht. Wenn man das so ein bisschen strukturiert macht, ist das ja auch okay. Ich gebe aber auch zu, dass ich eher zu den faulen Einkäufern gehöre. Ich glaube, ich bin jemand, der schon versucht, das Ganze ein bisschen konzentriert zu machen. Sich dann auf einen Supermarkt zu konzentrieren und nur bei wenigen Produkten dann, wo einem es vielleicht nochmal besonders wichtig ist, nochmal ein spezielles Produkt zu kriegen, dann auch mal abschweife. Also ich gehöre nicht zu diesen Sonderangebots-Junkies, die von einem Discounter zum nächsten Vollsortimenter hüpfen, nur um dann hier nochmal 3 Cent zu sparen, weil dafür ist meine Zeit mir dann auch zu kostbar und auch zu teuer.
Wir können ja mal mit ein paar Zahlen einsteigen. Als tierhaltender Landwirt, der in den sozialen Medien unterwegs ist, hatte ich eine Zeit lang tatsächlich das Gefühl, die Hälfte unserer Republik ist vegan. Einfach weil die extrem laut waren in den sozialen Medien. Und jedes Mal, wenn man einen Beitrag gemacht hat über das Thema Tierhaltung, die natürlich sofort aus ihren Löchern geströmt kamen und einen zerrissen haben, wo sie nur konnten. Laut aktuellen Zahlen des BMLEH von 2025 leben 2% vegan. Die Zahlen schwanken zwischen, ich habe sogar mal 0,5% gehört, bis 2,5%. Das ist die Range, die vegan ist. 7% vegetarisch und 37% flexitarisch, was ich eigentlich merkwürdig finde, weil flexitarisch für mich immer sowas ist eigentlich normal.
Dann sind wir alle.
Ja, richtig. Dann sind aber noch 64%, die täglich Milchprodukte zu sich nehmen. Das ist dann der Rest, wobei die Zahl auch nicht ganz aufgeht. Aber eigentlich sind ja alle flexitarisch. Deswegen würde ich die jetzt einfach mal außen vor lassen. Aber wir erkennen, also die Vegetarier essen ja auch Käse und Fleisch. Fleisch nicht, Käse, Entschuldigung. Aber 2% sind vegan, laut BMLEH. 98% sind es nicht. Und ich entdecke jetzt gerade auch oder erlebe das so in den sozialen Medien, dass diese 2% auch deutlich leiser werden. Ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst im gesellschaftlichen Diskurs.
Naja, wir merken ja insgesamt, glaube ich, dass so die Krisen der Neuzeit, sage ich mal vorsichtig, Corona, Ukraine, Krieg, dann ich sag mal auch so das, was im Nahen Osten passiert, Iran, hat natürlich die Themenschwerpunkte, die so auf der Tagesordnung sind, doch ganz schön verlagert. Also ich glaube, wir haben so bis Corona kam, hatten wir uns auf einen vernünftigen Wohlstand hochgearbeitet, waren alle gut situiert, waren alle irgendwie satt. Natürlich gibt es auch immer noch die armen Menschen in der Gesellschaft, die irgendwie den Anschluss nicht geschafft haben. Aber ich sag mal, die Masse, und das sind ja die, die dann in sozialen Medien auch auftreten und auftauchen, die war ja irgendwie satt und hat sich dann eben mit solchen Diskussionen beschäftigt. So, und auf einmal kommen wieder Themen, die Menschen wirklich beschäftigen, die eben vielleicht auch diesen Wohlstand irgendwo ein Stück weit bedrohen. Also durch diese explodierenden Energiekosten, wirtschaftliche Probleme und. Also die Angst irgendwo vor Wohlstandsverlust, unter Corona auch dieser Gesundheitshype, der eingesetzt hat, der vielleicht auch sogar Vegetarier und Veganer nochmal kurz vielleicht sogar beflügelt hat, der Bio auch nochmal auf ein ganz anderes Level gehoben hat, was aber anschließend ja auch wieder total zusammenbrach. Und der aber auch in der Diskussion um Bio überhaupt keinen positiven Effekt hatte. Ganz im Gegenteil, es ist danach fast noch deutlicher abgeflacht. Ich glaube, dass so diese politischen Veränderungen, die wir erleben, die einfach deutlich dichter an uns dran stattfinden, als es in der Vergangenheit der Fall war, dass die Themenschwerpunkte einfach in der Gesellschaft verlagert haben.
Meinst du, es sind tatsächlich die Themenschwerpunkte oder ist es vielleicht auch der Punkt, dass die Verbraucher, die Fleischesser nenne ich sie jetzt einfach mal so provokativ, dass die sich vielleicht einfach auch nicht mehr gängeln lassen wollen oder nicht mehr bevormunden lassen wollen von einer 2%igen Minderheit.
Na, bevormunden lassen möchte sich keiner, noch nie. Das ist also, glaube ich, nicht nee, aber, nur nicht aber, mehr. Ich glaube, aber ich glaube, ich weiß, oder ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Die Frage ist, ob sich nicht auch dieses ewige Gequake abnutzt. Also meine Großmutter, und das bewahrheitet sich dann an dieser Stelle wieder, die hat immer gesagt, Lautstärke ersetzt keine Argumente. Und argumentativ waren die Veganer schon immer schwach. Das muss man einfach mal sagen. Weil ich gebe jedem Veganer recht, wenn er sagt, meine Empathie oder mein Empfinden verbietet es mir, Fleisch zu essen. Ich mag das nicht, wenn Tiere geschlachtet werden. Ich kann es mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, dass ich ein Tier esse. So, das kann ich alles nachvollziehen. Kann ich auch beim Vegetarier. Soll auch jeder so machen. Aber diese schwachsinnige Diskussion, dass, und da war die Kuh ja immer vorneweg, das Rind ist ein Klimakiller. Ne? Also das haben die ja so hochgehalten und immer wieder rausgeplärrt. Und auch hier muss man dann auch leider auch nochmal wieder sagen, ein Eckart von Hirschhausen, der in vielen Bereichen bestimmt auch gute Dinge tut, ne, und auch gute Ansätze hat. Aber in dem Punkt hat der Mann auch total versagt. Also dieses Wissen vor 8 damals, wo er versucht hat, da mit so einem pauschalen Kuhbashing das Rind in eine Ecke zu stellen, wo es definitiv nicht hingehört. Ganz im Gegenteil, das Rind gehört eigentlich zu einer guten Klimaschutzstrategie, gehört das ganz nach vorne platziert und nicht abgeschafft, ne? Und da hat es so ein Totalversagen aus dieser veganen Szene gegeben. Das muss man einfach nochmal, und ich glaube, dass immer mehr Menschen das merken und deswegen nutzt sich das auch ab.
Das wollte ich gerade sagen, also die merken es und das merkst du halt auch, also ist natürlich mein erster Spiegel, sehe ich natürlich unter meinen eigenen Beiträgen, wenn ich irgendwas mache, dass diese Kritiker der Tierhaltung auch mehr Gegenwind kriegen. Also ohne, dass ich selber einschreiten muss als Content Creator, sehe ich, dass die Community dann einschreitet, einfach weil die keinen Bock haben, sich permanent die Salami auf dem Brot madig reden zu lassen oder das Steak oder das Schnitzel sich madig reden zu lassen. Und das finde ich, also das haben wir, ja, vielleicht kommt das mit Corona ungefähr hin, aber das hat es früher nicht so extrem gegeben, weil da hieß es dann immer, oder warst du schnell in so einer Schublade dann drin, wenn du dagegen angegangen bist. So als ewig Gestriger und hast du denn die Zeichen der Zeit noch nicht erkannt und was dann alles kam. Und heute kriegen die halt massiv Gegenwind und da, das merkt man halt auch, dass die da dann nicht mehr so richtig viel Bock drauf haben.
Nee, und wie gesagt, ich glaube, es hat sich auch vieles von dem, was die gerne ins Feld geführt haben und wofür, ich sag mal, Veganismus vielleicht auch ein Stück weit ein bisschen missbraucht wurde, vieles von dem hat sich, glaube ich, inzwischen auch einfach überholt, weil wir einfach wissen, dass es nicht so ist. Ich habe es eben schon angeführt mit den Rindern, ne? Und eben auch dieses Thema Wasserverbräuche in der Tierhaltung und da hat man dann einfach so oft auch Äpfel mit Birnen verglichen, ne? Und, und das ist ja nachher das Thema, auf das wir hinaus wollen, ist ja auch das Thema der Ernährung oder worum es jetzt im Kern auch gehen soll, ne? Und was ist denn die Alternative zu einem Stück Rindfleisch? Was ist die Alternative?
Gibt es gar keine Alternative.
Nee, genau. Allein die Frage regt mich auf, hätte ich jetzt genau erwartet.
Verstehe die Frage nicht.
Genau. Aber was machen wir denn? Was machen wir denn hier sonst? Natürlich bauen wir Getreide an als Viehfutter, was ja auch oft kritisiert wird. Aber was bauen wir denn für die menschliche Ernährung an auf unseren Flächen? Wir bauen Hafer an, ein Stück weit, auch für die menschliche Ernährung. Also wir haben ja gerade mit Köln, Brüggen und so weiter haben wir ja auch große Produzenten von Frühstücksflocken hier in Norddeutschland. Ja. Das ist ja auch sogar noch was Regionales, aber das ist ja auch, der Hafer ist ja auch eher, ich will nicht sagen Randprodukt, das ist ja, glaube ich, heute nicht mehr, er hat sich ja deutlich gemausert in den letzten Jahren. Aber was ja heute immer noch ein Riesenanbau ist, ist zum einen der Raps, der ja aber nur in geringen Teilen in die Speiseölproduktion geht. Aber das meiste ist nach wie vor Weizen. So, und am Ende, wenn wir erstmal über Ernährung reden und uns den Weizen mal genau angucken und da mal ein bisschen tiefer reingehen, dann werden wir ganz schnell feststellen, ist eigentlich totaler Quatsch für die menschliche Ernährung. Totaler Quatsch.
Also, ja, aber wir können ja auch Gemüse anbauen, sagen die Kritiker dann.
Ja, können wir. Wir hatten, glaube ich, letzte Podcast-Folge, die etwas länger war. Da haben wir ja schon mal die Themen mit den Arbeitskräften beleuchtet. Da haben wir ja auch die Themen mit den Märkten beleuchtet. Da sind die Rahmenbedingungen hier bei uns einfach nicht dafür da. Mal unabhängig von klimatischen Bedingungen, unabhängig von Böden.
Da will also ich jetzt nämlich gerade
auf meinem Lehmboden oder bei dir auf den nassen Moorböden, da kriegst du kein Gemüse vernünftig hingestellt. Das funktioniert nicht. So, und dann fehlen uns die Arbeitskräfte, dann fehlt uns das entsprechende Lohnniveau und. Ne? Also, und uns fehlen am Ende dann auch noch die Vermarktungsstrategien. Also wenn wir auf einmal alle anfangen, auf den Flächen, auf denen wir heute den Industrieweizen anbauen, den die Industrie braucht, um alle möglichen Produkte, unter anderem auch Wurst und ich weiß nicht was alles zusammenzukleben, dafür braucht man den Weizen nämlich. wenn wir da überall Gemüse anbauen und Obst anbauen, ja, wer soll das denn? Das, ja. Also ich habe neulich mal irgendwo einen Ernährungsberater gehört, der gesagt hat, wöchentlich eine Handvoll Gemüse. Nicht mehr als in eine Hand reinpasst.
Das ist überschaubar.
Das ist überschaubar.
Glaubst du, dass die Influencer aus dem Agrarbereich da auch ein Stück weit durchgedrungen sind an die Gesellschaft? Weil ich finde auch, dass diese Einrufe vom Spielfeldrand, so ja, dann baut doch Gemüse an, dass die auch deutlich weniger werden. Also dass scheinbar mehr Menschen auch verstehen, dass eben nicht auf jedem Boden alles wächst und nicht in jedem Klima alles wächst. Und das, ja, ich habe entweder Moor oder Sand. Also außer Roggen, Mais und Gras wächst bei mir nichts. Ich kann keinen Weizen anbauen, vielleicht auch mal einen Raps, wenn ich ganz viel Glück habe. Aber dann war es das tatsächlich.
Genau, der Roggen, gut, der Roggen geht natürlich auch nicht nur ins Viehfutter, der geht natürlich auch viel in die Bäckereien.
Wenn er gut genug ist.
Wenn er gut genug ist, genau. So, und, aber die Frage ist halt, ist die Gesellschaft, wäre die Gesellschaft überhaupt dafür bereit? Ich meine, wir können das ja alles machen. Kostet wahnsinnig viel Wasser, kostet wahnsinnig viel Geld, aber ist die Gesellschaft bereit, das zu kaufen? Sie können ja lange schreien und rufen. Aber das wissen wir doch auch. Wir wissen doch auch, dass die Moral vor der Kasse eine ganz andere ist, als in dem Moment, wo man das Portemonnaie zückt. Weil wenn du auf den Einkaufszettel guckst, den verbalen jedenfalls, vorm Supermarkt, dann ist da ganz viel Bio und ganz viel Gemüse und Vegetarisches und ja, so weiter und so fort drauf. Und wenn ich dann in dem Moment, wo das Portemonnaie aufgeht, bei demselben Kunden in den Einkaufswagen gucke, dann sehe ich da ganz viel in Plastik verpackt und industriell produziert. Hat ja dann auch nur 99 Cent gekostet. Ne?
Und im letzten Jahr, 2025, insgesamt 1,4 Kilogramm mehr Fleisch pro Person.
Ja.
Auch das haben wir im Einkaufskorb gesehen.
Ja,
und das ist tatsächlich das erste Mal seit vielen, vielen Jahren, dass der Fleischkonsum in Deutschland angestiegen ist. Ich glaube, wir sind wir sogar Schlusslicht in Europa, in Deutschland, was den Fleischkonsum angeht. Ich glaube, die Spanier liegen fast 20 Kilo über uns. Oder sogar noch mehr. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe die Zahlen nicht im Kopf, aber es ist jedenfalls enorm, was in Südeuropa Fleisch gegessen wird und hier oben bei uns nicht. Aber das ist eine Zahl, die hat mir wirklich richtig viel Aufwind gegeben. So rein emotional als Rindermäster.
Ja, ich glaube, können sich viele nur schwer vorstellen. Muss man sich, glaube ich, auch sehr intensiv mit beschäftigen, mit der Thematik. Aber wir wären ja in der Lage, mit deutlich mehr Fleisch die Menschen deutlich gesünder und auch, ich sag mal, deutlich nachhaltiger zu ernähren, als wir heute dazu in der Lage sind, beziehungsweise als wir es könnten, wenn wir auf weniger Fleisch setzen würden. Erstens haben wir weltweit, und das Grünland ist geschützt, und zwar mit gutem Grund geschützt, weil wir einfach wissen, dass das Grasland, egal ob es jetzt bei uns das Dauergrünland ist oder vielleicht auch die Steppe, deswegen sage ich jetzt einfach mal ganz bewusst das Grasland ist das artenreichste Biom, also der artenreichste Lebensraum, den es auf diesem Planeten gibt. Es gibt in keinem anderen Lebensraum als auf dem Grasland mehr Biodiversität. Und nichts anderes als das Grasland hat so ein hohes Potenzial zum Humusaufbau. Auch ein Wald kommt da nicht ran. Humusaufbau, beweidetes Grasland ist im Humusaufbau Spitze. Da kommt nichts anderes ran. Da können sich die Kritiker auch gerne mal intensiv mit beschäftigen, dann werden sie es auch vielleicht endlich mal verstehen und feststellen. Aber das sind ja die wichtigen. Und zwei Drittel der landwirtschaftlichen Fläche sind Grasland. Und die werden wir weiterhin nutzen müssen. Und man kann auch sagen, dass wir auf dem letzten Drittel, was wir weltweit haben, weniger Futter anbauen wollen für Tiere. Können wir alles machen, nur was ist die Alternative? Denn wie wir schon gesagt haben, wir können uns nicht nur von Tomaten ernähren und nicht nur von Weizen ernähren. Und auch da, wir reden ja heute, und das ist der Stand der Dinge und das ist das, was die Menschen heute fordern und das ist das, was sie heute wollen. Aber Stand der Dinge ist ja auch, wir flügen heute in der Regel meistens noch einen Boden um auf 28 Zentimeter in der Regel. So, ich sag mal, gute fachliche Praxis, 28 Zentimeter tief flügen. Bodenbearbeitung, viele machen es heute auch dann schon fluglos, aber dann trotzdem auch noch mit dem Grubber. Das heißt, wir zerstören die Bodenstruktur im oberen Bereich. Dann legen wir oben ein Saatkorn drauf. Was müssen wir machen? Wir müssen dieses Saatkorn erstmal ernähren, weil die Bodenstruktur, die eigentlich dieses Saatkorn versorgen würde, nämlich das Myzel, also das Pilzgeflecht im Boden, das ist ja erstmal nicht mehr da. Also müssen wir das Saatkorn ernähren. Das heißt, dieses Saatkorn hat ja auch nur das an Nährstoffprofil, was wir ihm anbieten in dem Moment. Das heißt, der Weizen wird in der Masse aus Nährstoffen zusammengesetzt, die wir ihm geben. Ein beweidetes Grünland, Dauergrünland, was extensiv beweidet wird, Grasland, so wie wir uns das vorstellen, vielleicht auch mit Mobgrazing irgendwann mal in Zukunft, das steht auf einem Bodenprofil, was völlig natürlich ist, wo alles da ist, was vollumfänglich, ich sag mal, versorgt wird von unten, wo du die Vielfalt der Gräser hast. Das ist jetzt die Utopie, das ist das, was nach vorne geguckt ist. Wo ein Rind drauf grast, was diesen Nährstoffblumenstrauß zu sich nimmt, was anschließend auch dieses umfangreiche Nährstoffprofil hat. Da kannst du Weizen essen, Avocados essen, die du aus Südamerika holst und sonst was zusammen basteln. Du wirst nie auf dieses Nährstoffprofil kommen, was dir dieses Rindfleisch gibt. Und wir reden heute ständig über Zivilisationskrankheiten. Wir reden über diese ganzen Sachen von angefangen, diese Darmerkrankung mit Morbus Crohn und was weiß ich was, diese dann ADHS und all diese Themen. Das sind alles Themen, die du am Ende wieder auf Ernährung zurückführen kannst. So, und wir wundern uns, dass das so ist. Aber das hat auch einen Grund. Und wenn wir davon weg wollen, dann müssen wir dahin, wo, was ich gerade beschrieben habe.
Jetzt bin ich kurz sprachlos, weil ich du hast gesagt, du bist nicht vorbereitet. Weißt du?
Aber ich beschäftige mich ja permanent mit dem Thema. Es ist ein Thema, was mich einfach umtreibt.
Genau, ne? Deswegen wusste ich doch auch, dass das Thema jetzt läuft. Jetzt muss ich bloß erstmal irgendwie wieder reinkommen. Zusammenhang Entwicklung des menschlichen Gehirns mit tierischem Eiweiß ist ja auch oft genug gegeben worden, wie sich die Steinzeitmenschen dahin entwickeln können, wo wir heute sind. Vielleicht besteht dann ja noch Hoffnung für die Menschheit. Wenn jetzt wieder mehr Fleisch gegessen wird in Deutschland. Aber das ist jetzt ganz provokant gesagt und das würde jetzt auch zu weit führen. Merkwürdig.
Wir sind ja aber an einem Punkt, unabhängig, also es gab ja mal diesen Trend, du hast das ja gut beschrieben am Anfang mit den Zahlen, also ne, mit Vegetariern, Veganern, also erst waren es ja nur die Vegetarier, dann kamen die Veganer dazu, dann hat man auf einmal von Flexitariern geredet, also man hat das ja immer so ein bisschen bisschen ausgebaut, ein bisschen weiter ausgeschmückt und jeder hat noch mal eine Nische mehr für sich da drin gefunden oder eine Nische, die besser zu ihm gepasst hat, aber wir sind ja eigentlich schon einen Schritt weiter heute in der Gesellschaft, ne? Eigentlich sind doch alle dabei oder ganz viele dabei, wenn sie finanziell dazu in der Lage sind, sich heute selbst zu optimieren. Selbstoptimierung, das ist eigentlich das Stichwort. Lifestyle mit, unabhängig jetzt von Sport, Lebensweise, Schlaf, all diese Themen, die damit reinspielen. Aber auch die Frage der Ernährung. Ne? Die Frage ist das genauso wie die Diskussion um das Vegane, die Diskussion um all diese Themen, ist das auch nur wieder was jetzt so ein bisschen nach vorne prescht und vielleicht am Ende wieder abebbt? Oder ist das vielleicht auch eine Richtung, aus der sich eine Chance entwickelt, auch Landwirtschaft weiterzuentwickeln?
Die vegane, vegetarische Ernährung wurde ja auch eigentlich als Entwicklung gesehen von ganz vielen. Also ich erinnere mich vor, ich glaube, 4-5 Jahren vielleicht ungefähr, haben wir bei unserer Molkerei eine vegane Schiene aufgemacht. Da gab es dann Milchrahmen in grün. Mhm. Weil wir gesagt haben, die technischen Maschinen haben wir. Und wenn wir die Produkte nicht produzieren, wir haben auch das Know-how. Wenn wir es nicht produzieren, produziert es jemand anders. Mhm. Und dann wurde was aufgelegt. Und dann haben wir damals schon gesehen, auch so nach 2-3 Jahren Produktion, dass der Absatz sehr überschaubar war. Dann hört man in den Wirtschaftsnachrichten, dass Beyond Meat und wie sie alle heißen, pleite gehen, dass die Investoren sich zurückziehen, dass einfach kein Kapital mehr da ist. Aber trotzdem hatte man immer noch den Eindruck in den Medien, dass das so ein vielleicht auch ein Langzeittrend oder ein wie nennt sich das dann noch, ein Supertrend ist, diese Entwicklung, ein Megatrend. Megatrend wird das genannt, genau. Der sich da anbahnt und der mir als tierhaltendem Landwirt dann in dem Moment auch Angst macht. Und mir sind tatsächlich diese 1,5 Kilo Fleisch im letzten Jahr, die sind für mich tatsächlich, auch wenn man es vorher immer mal irgendwo so angedeutet gehört hat, dass da eventuell doch das Ganze auch ein Ende hat oder ein Ende haben könnte, ist mir tatsächlich erst da jetzt bewusst geworden, dass wir scheinbar in eine andere Richtung laufen. Die Frage ist jetzt, und das hast du ja gerade gesagt, hält das an? Ist das eine Umkehr oder ist das auch wieder nur so ein Trend, der vielleicht in 10 Jahren, 15 Jahren dann wieder von einer neuen Veganerwelle überrollt wird? Oder sind die Leute so weit, dass sie sagen, ne, ich lasse es mir nicht vorschreiben, was ich esse. Ich will den Genuss, ich will auch die Textur, weil man hört im Moment ja auch, was Textur angeht, tatsächlich von diesem ganzen Kunstfleisch relativ wenig aktuell. Mag auch an den Energiekosten liegen, weil das ja doch sehr, sehr aufwendig ist, das zu produzieren. Aber ich sag mal, so ein Steak, was auf den Grill kommt, also da kann mir keiner erzählen, dass es irgendwie eine Möglichkeit gibt, da über künstliche Geschichten, künstlich produzierte Fleischzellen den Geschmack irgendwie hinzukriegen.
Richtig. Und Geschmack ist, wie gesagt, nur das eine. Wenn ich das künstlich produziere, dann ist genau das da drin, was ich da reingekippt habe. Ja. Und kann ich das so zusammensetzen, wie es die Natur kann? Das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Also wir sind heute noch nicht in der Lage, Muttermilch zu imitieren. Wir können Ersatzprodukte produzieren. Ja, das schaffen wir. Und die Kinder werden damit auch gesund groß mit diesen Ersatzprodukten. Aber trotzdem, das, was Muttermilch kann, kann kein Aptamil oder wie auch immer sie alle heißen, diese ganzen Ersatzprodukte, können die nicht. So, und genauso ist es beim Fleisch. Natürlich können wir da Ersatzprodukte schaffen, die uns irgendwie diesen Geschmack vorgaukeln, weil wir dieses Erlebnis wollen, dieses Grillerlebnis, weil wir dieses Beißen auf die Konsistenz, auf die Textur, wie du sagst, möchten. Aber am Ende geht es ja dann, und gerade das sind ja diese aktuellen Ernährungstrends, geht es ja auch immer um Nährstoffprofile. Viele supplementieren dann ja über irgendwelche Dinge, die ihnen fehlen. Was ich auch nachvollziehen kann, was auch durchaus Sinn machen kann, vor allen Dingen auch als Nahrungsergänzung, gerade bei dem Angebot, was wir heute haben. Aber als Trend wird sich das, glaube ich, anders verhalten als das Vegane und Vegetarische. Weil das, was du vorhin gerade gesagt hast, ist genau richtig. Da war dieses laute Geplärre, dieses laute Geheule, dieses Bashen. Aber das tun die ja nicht. Das tun ja die Leute, die heute sich selbst optimieren, die anders auf Ernährung achten, die sagen, mir ist das Stück Fleisch wichtig, weil ich brauche für mein Gehirn, für meine Gelenke brauche ich das Kollagen. Ne? Und natürlich müssten wir dann, wenn wir wirklich ins Optimale gehen wollen, davon sind wir auch in unserer Gesellschaft noch ein Stück weit weg, müssten wir viel mehr auf Innereien gehen, weil es viel besseres Nährstoffprofil hat, also Herz, Hirn, Leber, Nieren, all diese Themen. Davon sind wir ja noch ganz weit weg. Aber das wäre eigentlich das, was richtig ins Optimale gehen würde. Aber da geht es ja wirklich darum, um Gesundheitsthemen. Und nicht um das, was früher so mit Vegetarischem und so verbunden wurde.
Was leiten wir daraus denn jetzt ab für unsere Branche? Als Fazit würde ich jetzt gar nicht mal sagen, aber das bedeutet ja, diese Umkehr in den Ernährungsgewohnheiten bedeutet für uns ja eigentlich auch, dass wir uns ein ganzes Ende weit gerader machen können im Rücken und nach vorne stellen können und sagen können, unsere tierischen Produkte sind einfach geil.
Ja, sind sie.
Ja, wir sind wissen sie. Das.
Ja. Naja, und sie sind am Ende, sind sie doch das, was wir für die Ernährung brauchen. Wir müssen doch auch davon wegkommen, dass wir große Mengen verzehren. Also, dass wir so Massen in uns reinschleudern. Wir müssen doch viel gezielter und auch viel nährstoffreicher versuchen, uns zu ernähren und auch so ein bisschen wegkommen von diesen Massenprodukten, wegkommen von diesen Industrieprodukten. Natürlich ist das politisch wieder ein ganz, ganz schwieriges Thema, weil da hängen wahnsinnig viele Arbeitsplätze dran. Da hängt eine enorme Wertschöpfung dran an diesen Themen. Ne? Aber wenn wir die eigentlichen Themen, die diese Gesellschaft bewegen, also die für unsere Zukunft wirklich wichtig sind, also Resilienz, Nachhaltigkeit, Klimawandel, alles, was so im Raum steht, als eigentliche Herausforderungen, ne, die heute überlagert werden durch die Wirtschaftsfragen, aber die eigentlichen Herausforderungen der Zukunft sind, dann sind wir als Tierhalter ganz vorne, ganz weit vorne.
Nichtsdestotrotz dürfen wir nicht darüber hinwegsehen, dass ja auch in unserer Branche eine Entwicklung stattfindet. Also wir können ja jetzt nicht daraus ableiten, dass einfach alles so bleiben kann, wie es ist.
Nein, nein.
Sondern wir müssen ja trotzdem an den Themen Tierwohl arbeiten. Ich sag mal, das Auslaufen der Anbindehaltung über kurz oder lang ist ein Riesenthema, jetzt auch gerade wieder in der Presse überall zu lesen. Vor solchen Sachen dürfen wir ja die Augen nicht verschließen, aber das ist natürlich auch deutlich einfacher, solche Themen anzugehen, gerade im Bereich Tierwohl, wenn wir auch vernünftige Erlöse für unsere Produkte kriegen. Also ich sag mal, der Rindermäster oder Milchkuhhalter in Deutschland oder in Schleswig-Holstein, der legt sein Geld ja nicht in die Schweiz oder nach Monaco, sondern der baut einen neuen Stall.
Genau. Ich weiß ja nur selber als Geflügelhalter, dass das natürlich ein Markt ist, der nach wie vor nach vorne geht, aber der auch ein Stück weit natürlich, ich sag mal, eine große Chance auch bietet für die Produzenten auch durch die Tierwohlanforderungen, weil man darf ja nie vergessen, dass die positiven Entwicklungen, die sich in dem Bereich tun, die natürlich im ersten Moment, sage ich mal, wirtschaftlich immer so ein bisschen schwierig sind, wenn es auf einmal heißt, Mensch, ihr dürft nicht mehr 29 Kilo Hähnchen auf dem Quadratmeter halten, sondern nur noch 27. Da muss man sich aber einfach mal vor Augen führen, dass in so einem Stall, der irgendwo, weiß ich nicht, ein großer Stall mit 2000 Quadratmetern oder sowas, da reden wir mal über 4 Tonnen weniger Fleisch im Stall. So, und die fehlen dann auf einmal am Markt. So, das heißt, alleine dafür, wenn wir mal gucken, wie viele Ställe gibt es in Deutschland, ne, aus jedem Stall die 4 Tonnen raus, wie viele neue Ställe müssen wir alleine bauen, um das zu kompensieren, was die Tierwohlhaltung, ich sag mal so die Tierwohlform, Haltungsform, was die vom Markt nehmen, um das zu kompensieren. Dafür müssen wir alleine dafür schon neue Ställe bauen. So, dann kommt natürlich noch dieser Wandel, diese Selbstoptimierung, die Menschen machen, diese Ernährungshypes, die stattfinden, dass man immer weiter weggeht vom Schweinefleisch. Dieses Schwenken, mehr Verschwenken auf weißes Fleisch, auf Geflügelfleisch, das gibt natürlich gerade in der Branche im Moment auch noch einen gewaltigen Auftrieb. Ist aber auch nach wie vor trotzdem auch eine schwierige Branche. Also Geflügelpest ist auch da nach wie vor immer, also auch da gibt es Themen. Also es ist nicht nur so, dass man da irgendwelche Ställe baut und da ganz, ganz viel Geld mitverdient, ganz im Gegenteil, sondern da sind auch gewaltige Themen, die man auch da zu bearbeiten hat. Also das ist jetzt nicht ein Selbstläufer. Das auf gar keinen Fall. Aber da ist eine Entwicklung und ich will damit nur sagen, dass das, was du angesprochen hast, dieses Weiterentwickeln in Haltungsformen, das ist ja natürlich im Moment, in dem Moment, wo ich einen Stall gebaut habe, eine Finanzierung habe über 20 Jahre und da greift einer ein über eine Haltungsformveränderung, ist das natürlich immer erstmal eine Belastung, weil ich natürlich von dem, wovon ich in der Planung ausgegangen bin, erstmal ein Stück weit runter muss. Aber ich sage auf der anderen Seite auch immer, es ist eine Chance, weil am Ende fehlt das bei allen und es fehlt am Markt und gerade im Geflügelbereich ist das nichts, was ich eben mal schnell übers Ausland kompensieren kann. Und von daher ist das auch wirtschaftlich dann eher eine Chance, als dass es ein Nachteil ist. Also ich finde es positiv. Ich finde, wir können auch dieses Weiterentwickeln der Tierhaltung ist wahnsinnig wichtig. Und ich glaube, es geht auch. Aber es geht natürlich nur im Gleichschritt mit dem Verbraucher. Der Verbraucher muss es auch bezahlen können.
Wie siehst du denn diesen aktuellen Trend um die Eiweißpulver, das ist ja wirklich ein Hype gerade und das würde ich tatsächlich, glaube ich, auch mehr als Trend sehen. Die Frage ist, was wir dann nachher mit unserer Molke machen sollen, das ist ja Käseproduktion. Wir sind im Moment an dem Punkt, wo Meieristen sagen, dass das Whey, nennt sich das, glaube ich, dieses Eiweißpulver, was dann gewonnen wird, gibt es in verschiedenen Konzentrationen und wird dann ja gerade an Fitnessmenschen ganz viel verkauft, dass das teilweise ja mehr wert ist als der Käse.
Ja, das ist ja, wie gesagt, passt ja in diese Selbstoptimierung, also dieses, wie nennt sich das, Body Shaping oder so ähnlich, glaube ich, wenn man seinen Körper da nochmal ein bisschen auf Vordermann bringt. Wie gesagt, am Ende für uns als Menschen, wenn wir auch vielleicht mal von diesen wahnsinnigen, das ist ja auch mal die Kehrseite der jetzigen Ernährungsstrategie der Bundesregierung, ne? Also dieses, wir bauen im Schwerpunkt ja nach wie vor auf diese, ich sag's jetzt mal ein bisschen platt, Raps-Weizen-Gerste-Strategie, ne, und ein bisschen Massenproduktion im Viehbereich. Das ist ja so nach wie vor eigentlich so der Kern. Die Kehrseite ist natürlich, dass wir viele ernährungsbedingte Erkrankungen haben. Wenn man da auch vielleicht nicht so drüber redet, aber ich glaube, viele Erkrankungen kannst du auf Ernährung zurückführen. Mhm. Und wenn wir da eine Umkehr schaffen im Bereich der Ernährung, könnten wir auch deutlich das Gesundheitssystem entlasten. So sehe ich das jedenfalls. Also da könnten wir als Landwirtschaft mit einer Entwicklung weiter in die Richtung, die wir angesprochen haben, könnten wir ja auch da auf der anderen Seite viele Mittel frei werden lassen, die auch die Bevölkerung entlasten. Nicht nur gesundheitlich, sondern auch finanziell.
Dafür müsste die Politik ja aber auch irgendwo handeln. Das haben wir ja nun schon oft genug diskutiert in unseren Folgen. Das ist ja sehr mühsam.
Ja, natürlich ist das mühsam. Und das ist, kann man ja auch dann immer gerne mal als Verschwörungstheorie abtun und sagen, naja, auf der einen Seite produziert Bayer Pflanzenschutzmittel, auf der anderen Seite produzieren sie Medikamente. Ne? Also ein Schelm, der Übles dabei denkt. Ja, aber es ist die Situation, so wie sie heute ist. Es ist das, was politisch nach wie vor gewollt oder akzeptiert oder ist der politische Stand der Dinge, sagen wir es mal so. Und es ist das, was die Menschen im Supermarkt kaufen, das ist das, was der Markt abfragt, also produzieren wir das. Wir tun ja nichts anderes als andere, wir produzieren das, was der Markt von uns verlangt.
mehr wollten wir eigentlich auch nie. Also das habe ich immer gesagt, auch wenn Kritiker kommen oder wir hatten doch jetzt auf den DRG-Feldtagen das Thema, dass Tierrechtler da gesessen haben und was über tierfreie Landwirtschaft erzählen wollten, den Bauern, wo sich da einige aus der Branche ganz, ganz gewaltig drüber echauffiert haben. Letzten Endes war das aber genau das, was diese Tierrechtler ja wollen. Aufmerksamkeit und Reichweite, um dann irgendwo wieder Spenden einzusammeln. Und da habe ich aber auch in dem Zusammenhang wieder, bin ich nicht müde geworden zu erzählen, lass die sich doch mal vor den Supermarkt setzen und den Leuten erzählen, die sollen kein Fleisch essen, dass sie den Leuten Fleisch essen verbieten wollen. Ne? Letzten Endes produzieren wir für den Markt. Das tut jeder Unternehmer. Und wenn der Markt in die eine oder andere Richtung läuft, dann passen wir unsere Produktion entsprechend an. Wenn jetzt regionales Obst und Gemüse nachgefragt wird, dann würde ich auch versuchen, irgendwie Obst und Gemüse oder Tomaten oder keine Ahnung was anzubauen, in der Hoffnung, dass ich davon profitieren kann. Aber das tut der Markt ja tatsächlich nicht. Im Gegenteil, auch viele Politiker wollten weniger Fleisch auf deutschen Tellern und trotzdem nimmt der Fleischkonsum zu. Das heißt, das Fazit für uns, die Zukunft ist nicht fleischlos, die Menschen essen bewusster. Oder wie kann man ein Fazit rausziehen?
Ja, das, also ich sehe das so, ne? Also dieser Trend, den wir haben mit dieser Selbstoptimierung oder mit diesem bewusster Leben, mehr auf sich achten, mehr auf Gesundheit achten, was ja auch nur bestimmte Bevölkerungsteile im Moment, ich sag mal, betrifft. Das sind natürlich die sich das leisten können. Es gibt auch ganz viele, die sich das nicht leisten können. Die sind dann da auch wieder abgehängt. Und das führt auch zu ganz vielen sozialen Ungerechtigkeiten und so. Das sind natürlich alles die Kehrseiten. Die darf man auch nicht unterschätzen und auch nicht wegdiskutieren. Ne? Also wir können auch nicht sagen, das ist der Trend und wir müssen uns alle nur in die Richtung bewegen, weil das führt auch immer mehr, die Diskussion haben wir ja auch oft genug gehabt, dass diese Fleischsteuer und solche Sachen, die führt zu einer Zweiklassengesellschaft. Ja. Die einen können sich's leisten und die anderen, die sich's heute eben so vielleicht gerade noch ab und zu mal leisten können, die können sich's dann gar nicht mehr leisten. Ne? So, und Gott bewahre uns vor solchen Zuständen, das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Wir müssen einen vernünftigen Umgang mit Fleisch finden, mit tierischer Produktion, müssen wir ganz vernünftigen, ganz realistischen Umgang mitfinden. Und wir müssen diese Chancen, die ja durchaus da sind, für die ganzen Bereiche, die wir vorhin benannt haben, die müssen wir weiter nach vorne tragen. Und deswegen hat Tierhaltung eine Zukunft. Es muss eine Zukunft haben, wenn wir nachhaltig und resilient in die Zukunft wollen. Anders funktioniert es nicht.
Das war ein besseres Schlusswort als das, was ich gerade probiert habe. Ich glaube, danach kann nicht mehr viel kommen, oder?
Nein, also wie gesagt, ich freue mich einfach, dass wir dieses Thema vielleicht jetzt mal relativ kurz, dafür war die letzte Folge ein bisschen länger, vielleicht ein bisschen kurz angerissen haben. Man könnte da noch so viel zu sagen, weil, wie gesagt, dieses Thema ist umfassend. Ne? Das, was ich gerade angerissen habe, so mit diesen sozialen Gesichtspunkten, die da ja auch immer eine Rolle spielen. Das hat so wahnsinnig viele Aspekte im Gesundheit, Ernährung, Gesundheitssystem und es hängt so wahnsinnig viel daran, aber ich glaube, für das, was wir beide jetzt hier so auf die Schnelle vielleicht beleuchten können und um es einfach unseren Zuhörern auch mal mitzugeben, wie wichtig dieses Thema ist und welche Chancen wir damit in der Zukunft generieren können, dafür, denke ich, war diese Folge gut.
Vielleicht können wir uns ja auch in naher Zukunft mal, also wenn von den Zuhörern irgendjemand zu diesen Selbstoptimierern gehört, mal mit so jemandem zusammensetzen und da dann vielleicht beleuchten, wie nachhaltig dieses Thema ist. Wäre vielleicht auch mal eine Idee.
Ja, gibt ja auch bestimmt viele Experten, die sich so auch mal so mit der heutigen Ernährung einfach wirklich auseinandersetzen, ne? Die dir auch genau sagen können, wo eben, warum es keine gute Idee ist, Weizen zu essen. Also mal unabhängig jetzt von Gluten, aber da haben wir ja auch noch Gliatin und wie sie alle heißen, diese ganzen anderen Stoffe, die da drin sind. Aber es ist ein faszinierendes Thema. Und das ist das Thema, was für uns eigentlich entscheidend ist, gerade für die Zukunft. Wohin entwickelt sich Landwirtschaft? Welche Rolle spielen dabei diese Ernährungstrends?
Genau.
Was können die eigentlich für eine Weichenstellung auch beeinflussen?
Das ist so. Vielen Dank, Tilo.
Ja, gerne. Hat mich gefreut.
Dass wir das Thema hier aufgreifen konnten. Danke, Tore, wie immer an der Technik. Komm, das Thema war jetzt spannender. Hör auf zu gehen.
Das stimmt.
Vielen Dank unseren Sponsoren Wüstenberg Landtechnik und New Holland Deutschland für die Unterstützung bei unserem Projekt. Und euch zu Hause an den Endgeräten vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.